Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute live von der 71. Frankfurter Buchmesse, wo bis Sonntagabend die Neuerscheinungen dieses Herbstes vorgestellt werden. Aber eben nicht nur jene Veröffentlichungen, die gerade eben erst erdacht oder recherchiert worden sind. Es gibt ein sehr spezielles Marktsegment, auch im deutschen Buchhandel, über das wir in den kommenden 20 Minuten sprechen möchten, nämlich die Veröffentlichung sogenannter Klassiker der Literatur, von Aischylos bis Zuckmeier. Lohnt es sich in Zeiten von kostenlosen Digitalausgaben gemeinfreier Werke Geld zu investieren, um neue Ausgaben von Goethes Faust oder Dante Alighieris Göttliche Komödie zu veröffentlichen? Darüber möchte ich sprechen mit meinen beiden Gästen hier auf der Deutschlandfunkbühne in Halle 3.1 mit Thedel von Walmoden und Horst Lauinger. Thedel von Walmoden hat 1986 mit Dirk und Frank Steinhoff in Göttingen den Wallstein Verlag gegründet. Schön, dass Sie hier sind, Herr von Walmoden. Ja. Horst Lauinger war 33 Jahre alt, als er Mitte 2000 die Verlagsleitung des Manesse Verlags übernahm. In diesem Jahr feiert Manesse sein 75. Verlagsjubiläum und im kommenden Jahr Horst Lauinger sein 20. bei jedem Verlag, der bis heute ausschließlich Klassiker verlegt. Ich grüße Sie, Herr Lauinger.
Guten Tag.
Wenn wir von Klassik reden, kommen wir nicht umhin, den Namen Johann Joachim Winckelmann zu nennen, der im 18. Jahrhundert ein neues Klassikverständnis begründet hat, das sich auf die edle Einfalt und stille Größe der Antike bezog. Maßgeblich war dies für etliche Schriftsteller der Weimarer Klassik, Goethe, Schiller, Wieland, Herder. Zu Beginn eine Frage an Sie beide. Was ist heute, 2019, Ihrer Definition nach ein literarischer Klassiker? Herr von Walmoden?
Also der Begriff der Klassik wird, glaube ich, von uns im Verlagsbuchhandel nicht so sehr im Sinne einer literarischen Kunstepoche benutzt, sondern Klassiker sind Autorinnen und Autoren, deren Werke maßgeblich sind für einen Traditionszusammenhang in der Literatur, die fortgewirkt haben auf die nach ihnen kommenden schreibenden Generationen und von deren Wirkung wir heute noch eine Vorstellung haben. Solche Ausgaben nennen wir Klassiker, und das geht natürlich weit vor die Goethezeit zurück und bezieht auch die sogenannte klassische Moderne mit ein, also das frühe 20. Jahrhundert, die Exilliteratur. Und da an diesen Schnittstellen entscheiden sich interessante Fragen, wo wir von der Klassikerfrage zur Frage des Kanons kommen.
Das heißt auch, wenn sich ein Schriftsteller, der gegenwärtig schreibt, auf einen früheren Autor bezieht, kann es sein, dass immer neue Klassiker entstehen?
Ich bin davon überzeugt, dass wir alle an einem Kanon fortschreiben und dass jeder auch irgendwie einen individuellen Kanon hat. Und jetzt sage ich einen Satz, für den ich manchmal Schimpfe kriege. Ich glaube, dass es keine Autorinnen und Autoren gibt, die nicht lesen. Also wer sich selbst nicht lesend in der Tradition der Literatur, und das meine ich nicht als Nationalliteratur, sondern international, wer sich nicht in der Tradition der Literatur zu bewegen weiß, kann überhaupt gar nicht beurteilen, ob das, was sie oder er macht, innovativ, interessant, bemerkenswert ist. Wir aber, die wir das beurteilen wollen und die wir uns für die Innovation interessieren, wir sollten ein bisschen wissen, was es schon mal gab. Dann findet man manches Neue gar nicht so überraschend.
Na, mit Boris Groys gesprochen, neu ist nicht das, was für das jeweilige subjektive Empfinden neu ist, sondern neu ist das, was sich in Bezug auf das kulturelle Archiv, in das es sich einschreibt, neu ist. Und dafür muss man natürlich das kulturelle Archiv kennen, auch wenn es zu einem klassischen Topos gehört, von Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu behaupten, sie würden nicht lesen. Else Lasker Schüler ist dafür ein gutes Beispiel und mit diesem Beispiel auch der Beweis, dass es nicht stimmt. Herr Lauinger.
Also ich würde sagen, Klassiker sind Autoren und Autorinnen,
die Moden der Zeit und des Zeitgeistes überdauert haben und die zum Teil über Hunderte oder wie bei Homer auch über mehrere tausend Jahre eine Gültigkeit bewahrt haben, nicht weil der Name Homer groß ist, sondern weil uns diese Literatur nach wie vor was zu sagen hat. Und es gibt natürlich auch Literaturepochen in der Geschichte, die wichtig sind sozusagen im Sinne des Traditionszusammenhangs, aber der deutsche Barockroman, den würde man heutzutage wahrscheinlich nicht neu beleben, weil uns das ganz wenig zu sagen hat. Also man muss schon immer auch gucken in der Klassik, so interessant es ist für Wissenschaftler, aber man muss schon auch nach dem Kriterium der Brauchbarkeit ein bisschen gucken, was hat uns heute was zu sagen und was hat uns heute weniger zu sagen.
Aber vielleicht gerade der deutsche Barockroman als Gesellschaftsroman von großer Üppigkeit. Und denken Sie an den berühmtesten deutschen Barockroman, den Simplicissimus von Grimmelshausen. Genau. Wenn Sie etwas lernen wollen über die Schrecken von Krieg und Gewalt, Vergewaltigung, Überfall auf ein Dorf, ja, und ein Kind, das da übrig bleibt, lesen Sie mal diese Kapitel, der Waldbauernbub im...
Aber das ist halt der einzige, ja. Also ja, ich sage mal, mit Gründen kennt man nur Simplicissimus, ja, und nichts darüber hinaus. Aber klar, Simplicissimus ist ein ganz wichtiges Werk und unsere Aufgabe ist, glaube ich, eben so eine Lese zu treffen, so wie ja auch Gegenwartsverleger gucken müssen, was ist relevant für die Gegenwart oder was ist eben nicht mehr so.
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war in Deutschland der Barockroman tatsächlich groß und eben aus genannten Gründen sehr wichtig. Günter Grass hat sich in diese, genau, Tradition natürlich eingeschrieben. Genau. Es ist also ein gutes Zeichen für die Friedfertigkeit unserer derzeitigen Gegenwart in unserem Lande, dass der Barockroman mit seinem Schrecken des Dreißigjährigen Krieges nicht ganz so aktuell ist. Was ist denn aus Ihrem gegenwärtigen Programm aktuell und deshalb verlegt worden? Sie müssen jedes Mal neu überlegen, was Sie machen, und das werden Sie nach bestimmten Kriterien entscheiden. Ein Kriterium scheint ja das Gegenwärtige zu sein. Wie ist das in Ihrem Programm bei Wallstein aktuell?
Die sogenannten Klassiker-Ausgaben im Wallstein Verlag folgen bestimmten Zielen. Ein Ziel ist eben, weiterzuschreiben an unserem kollektiven Archiv der literarischen Tradition. In meinem Verlag und in anderen Verlagen wird das etwas anders gemacht. Geht es dabei auch häufig darum, Gesamtausgaben zu erarbeiten. Und das ist ein jahrelanger, mühevoller Prozess. In diesem Jahr ist die über viele Jahre von Hans-Georg Schmidt-Bergmann, Jan Knopf und Herrn Littmann erarbeitete Johann-Peter-Hebel-Ausgabe erschienen. In 6 Bänden, außer den Predigten, alle Werke von Hebel. Sie kennen vielleicht ein paar von seinen Kalendergeschichten, Kanitfastan, Unverhofftes Wiedersehen, diese schaurig schöne Geschichte des Bergmannes, der am Tag vor seiner Hochzeit einfährt, verunglückt, und Jahrzehnte später wird seiner Braut, die eine alte Frau geworden ist, der wohlerhaltene Leichnam des Jünglings, der dann im Berg wiedergefunden wird, präsentiert. Solche Dinge. Hebel ist einer der größten Stilisten der deutschen Sprache, und Autoren wie Ernst Bloch haben sich auf ihn bezogen und ihn geschätzt. Man könnte es so machen, dass man nur wenige Texte zeigt. Wir wollen den Autor in seiner Gesamtheit zeigen, in kommentierten Neuausgaben, seine Briefe, den ganzen Zusammenhang seines Schaffens und seines Werkes. Warum machen wir das? Eigentlich sind ja 6 Bände ein bisschen viel. Und niemand kann das so in einem Stück lesen. Aber das Gesamtwerk, auch mit entlegenen Texten, lässt sich eben nur so darstellen. Und viele Werke sind sehr lange nicht mehr gedruckt worden. Die existieren überhaupt nur noch in frakturgesetzten Ausgaben, also in einer Druckschrift, die sie heute keinem Schüler mehr in die Hand geben
können. Und das ist wahrscheinlich bei Manesse genauso, dass bestimmte Werke aus der Fraktur gelöst werden in ansprechenden Neuausgaben. Wir haben zum Beispiel jetzt das Kopfkissenbuch, werden wir auch noch später reden über dieses Kopfkissenbuch. Was ist an aktuellem, gerade im Manesse Verlag, anschlussfähig an unsere Gegenwart?
Also wir haben jetzt im Herbstprogramm einen Klassiker aus der Versenkung geholt, Earl of Chesterfield, der vor 250 Jahren eine Art Erziehungsratgeber geschrieben hat, allerdings in einer sehr intimen Absicht. Er wollte seinen Sohn auf den rechten Pfad führen und hat ihm über 30 Jahre hinweg Briefe geschrieben zum Wohlverhalten in Gesellschaft.
Hat der Sohn diese Briefe gelesen?
Hat die Briefe gelesen, vermutlich. Also der konnte sich denen nicht entziehen. Es hat allerdings nichts genützt. Er ist dann am Ende sehr früh in Paris dem Lotterleben verfallen. Aber trotz allem, als der Earl of Chesterfield, der Vater, dann auch starb, wurden die Briefe veröffentlicht und Voltaire sagte, das ist der beste Erziehungsratgeber, der je geschrieben wurde. Und wir können das heute noch lesen, weil eben Chesterfield darauf hinweist, dass Aufmerksamkeit im Gespräch was ganz Wichtiges ist, Zuwendung. Ja? Und ein schöner Satz in dem Buch heißt auch, wenn du mit jemandem sprichst, halte ihn nicht am Knopf oder an der Hand fest, damit er dich zu Ende anhört. Das kann man heute auch noch beherzigen. Also es sind witzige Briefe, aber die uns auch zeigen, wie man im zwischenmenschlichen Kontakt, wie man eben die Form wahrt, nicht wie man hohle Rituale reproduziert, sondern wie man sich einander zuwendet und wie wir ein kultiviertes Miteinander schaffen. Und ich glaube, das ist in der Gegenwart was ganz Wichtiges im Moment.
Wie es eh und je beklagt wurde, die Sitten verfallen. Warum gibt es jedoch so wenige Gesamtausgaben? Ich habe ein wenig recherchiert. Die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die als Selbstverwaltungseinrichtung zur Förderung von Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik einen Förderungsetat von fast 3,4 Milliarden Euro jährlich hat. Bei denen kann man Anträge stellen für Gesamtausgaben. Eine Gesamtausgabe zu erstellen dauert ungefähr wie lange?
Das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Wie umfangreich ist das Werk? Wie komplex ist die Überlieferungslage? Gibt es sehr viele Handschriften, viele Drucke zu Lebzeiten der Autoren? Welche Komplexität an Varianten muss verglichen werden? Und was für diese Ausgaben enorm wichtig ist, wir wollen nicht nur die Texte präsentieren, wir wollen auch das Zugangsniveau erleichtern.
Aber man kann davon ausgehen, dass 8 bis 10 Jahre für eine Gesamtausgabe eine durchaus realistische Größe ist bis darüber hinaus. Mir haben Wissenschaftler gesagt, das Problem sei, dass die Förderanträge meistens nur für 3 bis 5 Jahre seien und derzeit könnte man schlechterdings keine Gesamtausgabe erstellen. Ist das ein Problem?
Zeit ist immer ein Problem, schon für uns selbst. Ich habe vor 20 Jahren eine Ausgabe von Rückerts sämtlichen Werken begonnen und schon vor 20 Jahren wusste ich, wenn es gut läuft, schaffen wir jedes Jahr einen Band. Und die Ausgabe wird über 50 Bände enthalten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch unter den Lebenden bin, wenn diese Ausgabe fertig wird, die ist eher gering. Aber ich finde, man muss auch weit werfen und Dinge beginnen, die andere fortsetzen und zu Ende machen. Da ist mir so etwas wie die DFG, ehrlich gesagt, herzlich egal. Wir machen das nicht von der Gunst der DFG, sondern wir finden Kenner, begeisterte Leute und suchen die nötigen Mittel dafür zusammen. Wir haben, weil wir es von Lebenskunst und der Kunst des Miteinanderumgehens vorhin hatten, wir haben eine Adolf Freier von Knigge-Ausgabe gemacht. Und denken Sie nicht, dass es darin um Messer und Gabel geht. Es geht ausschließlich im großen Buch vom Umgang mit Menschen darum, wie wir miteinander übereinkommen, um uns nicht gegenseitig permanent an die Gurgel zu fahren.
Aber wenn es nicht Förderer gäbe, wie auch die DFG, die solche Ausgaben finanzieren, wären sie doch größtenteils für einen Verlag wirtschaftlich gar nicht möglich. Es ist anders bei Manesse.
Es ist anders bei Manesse. Also
warum?
Ich bin ja seit 19 Jahren verantwortlich und wir haben keines dieser Bücher, die da erschienen sind, wurden sozusagen bezuschusst, sondern wir müssen gucken, über den Verkauf der Bücher letztlich dann eben auch wieder die Kosten einzuspielen. Und das ist dann zum Teil Selbstausbeutung. Also bei Eduard von Kaiserling mache ich selber den Kommentar in Abendstunden. Wenn die Kinder im Bett sind, dann wird Kaiserling kommentiert. Aber ich habe natürlich dann auch Unterstützung von Idealisten und so wächst sozusagen über Jahre dann so eine Ausgabe zusammen.
die Ausgabe wächst zusammen und tatsächlich finanziert sich Manesse aus den Verkäufen von Klassikerausgaben, auch von Büchern, die möglicherweise gemeinfrei im Internet zu haben sind, Projekt Gutenberg.
Also bei Kaiserling ist es so, dass man ungefähr die Hälfte der Texte, die in diesen zwei Bänden versammelt sind, die findet man ganz normal bei Spiegel Gutenberg. Kann man natürlich runterladen. Aber die andere Hälfte findet man nicht und man hat hier einen Kommentar, man hat eine Einordnung, man hat ein wunderbares Nachwort, einmal von Florian Illies und jetzt von Daniela Striegel. Also es ist einfach ein anderes Leseerlebnis, würde ich mal unterstellen. Und dann sind wir eigentlich auch bei dem Thema, weshalb noch gedruckte Bücher?
Genau, weshalb denn noch gedruckte Bücher? Ich habe auch Apps auf meinem Mobiltelefon, meinem Smartphone, die mir halbe Weltliteratur anbieten für 4,99 Euro. Warum kaufen die Leute aber dennoch Bücher? Es ist ja nicht so, dass das digitale Buch signifikant steigt.
Also ich habe den Eindruck, dass die digitalen Formate großen Nutzen haben und auch wirklich angewendet werden, wenn man nachschlagen will, wenn man eine Textstelle, an die man sich vage erinnert, schnell wiederfinden will. Ich begegne nicht unbedingt Leserinnen und Lesern, die einen Roman zum ersten Mal von irgendeiner Gutenberg-App lesen. Also vielleicht gibt es diese Leser auch. Ich kenne sie nicht. Ich habe den Eindruck, dass die erste Begegnung mit gegenwärtigen, aber auch älteren Literaturwerken, sprachlichen Kunstwerken ganz stark noch über das Lesen im gedruckten Buch funktioniert. Und unser ja immer ein bisschen in die Krise geredete, aber faktisch ja doch sehr stabiler Buchmarkt in Deutschland ist ein bisschen auch ein Beweis dafür, wie stabil das ist und wie viele Menschen eben doch lesen wollen und immer mehr lesen.
Und doch wird auch der Anschluss an die Digitalisierung gesucht. Wir denken an das gerade erschienene Kopfkissenbuch bei Manesse. Das ist ein japanischer Klassiker, über 1000 Jahre alt. Und sie bezeichnen die Autorin als erste Bloggerin der Weltliteratur. Ist dieser Vergleich ein gutes Beispiel, wie man Klassiker heute noch aktualisieren und an den Mann die Frau bringen kann? Warum die erste Bloggerin?
Also dieses Zitat kommt aus einer Rezension tatsächlich. Und Seisho Nagon war Hofdame am japanischen Kaiserhof und hat vom Kaiser einen Packen Papier geschenkt bekommen und hat ihre Impressionen am Kaiserhof aufgezeichnet, nicht in Form eines Romans, sondern immer wieder in ganz kurzen Vignetten, könnte man sagen, also Statements. Und jetzt ist natürlich, es ist ein gewagter Vergleich, es ist natürlich irgendwie mit Augenzwinkern, sie war natürlich keine Bloggerin, aber man könnte sich die Seisho Nagon in der Gegenwart vorstellen mit kurzen Impressionen und es würde wunderbar zu unserem Format passen, wie in der digitalen Welt inzwischen auch Texte fabriziert werden. Also von daher hat es wirklich diesen Bezug.
Kurz vor Ende lassen Sie mich eine Frage zu Zahlen stellen. Herr von Wallmoden, das erfolgreichste Klassikprojekt mit den meisten Verkäufen, welcher Höhe gab es bei Ihnen?
Die Neuauflagen von Essays, Briefen und Romanen von Josef Roth sind das erfolgreichste, aber auch die Autobiografie eines ganz einfachen Mannes, Christoph Pickard, der die napoleonischen Kriege als Soldat, als ganz einfacher Mann erlebt und überlebt und daran sich erinnert hat.
In welcher Höhe haben Sie es verkauft? Wissen Sie es ungefähr?
7.000, 8.000 Exemplare.
Und wie ist es bei Manesse?
Also wir hatten das Glück, vor einigen Jahren wurde ein Manuskript gefunden, 101 Nacht. Das ist ein Parallelmanuskript zu 1001 Nacht und Claudia Ott hat es für uns neu übersetzt. Das war eine editorische Sensation und dann haben wir in zwei verschiedenen Ausgaben, Luxusausgabe und eine reguläre Ausgabe, 25.000 verkauft, was natürlich großartig ist.
Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Büchermarkt. Wir sind schon am Ende und ich bedanke mich bei Ihnen, Thele von Wallmoden, Verleger des Göttinger Wallstein Verlags und Horst Lauinger, Verlagsleiter von Manesse München. Schön, dass Sie bei uns zu Gast waren. Hier geht es gleich weiter im Deutschlandfunkprogramm mit Forschung aktuell. Die Moderation hat dann Arndt Reuning unter dem Mikrofon. Hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.